Meinung dann ist der Kurz für einen Sender Die Stimme von Türkiye. Im Studio Anka begrüßt Sie Murat Gökmen. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3A, Türksat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einzigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung der Sendereien unser Briefkasten und Tagebuch Palästina und ein türkisches Musik. Jede Meldung, meine Damen und Herren. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat auf dem türkischen KI-Gipfel im Veranstaltungszentrum Tersane İstanbul richtungsweisende Erklärungen abgegeben. Er betonte, dass digitale Kapazitäten ein entscheidender Faktor für die nationale Abschreckung seien und stellte der Öffentlichkeit den türkischen KI-Aktionsplan für den Zeitraum 2026-2030 vor. Wir sind entschlossen, die Chancen der künstlichen Intelligenz zu nutzen, um im Türkei-Jahrhundert auch im digitalen Bereich eine große und starke Türkei aufzubauen, erklärte der Präsident. Der Plan beruht dabei auf den vier Grundpfeilern: Erkennen, Nutzen, Produzieren und Verwalten. Im Rahmen dieses Vorhabens sollen innerhalb von 2 Jahren 5 Millionen Bürger in KI-Kompetenzen geschult und 10.000 hochqualifizierte Fachkräfte ausgebildet werden. Zudem ist vorgesehen, öffentliche Datensätze über eine nationale Datenbibliothek zugänglich zu machen und die installierte Leistung der Rechenzentren bis 2030 auf mindestens 1 Gigawatt zu erhöhen. Die Arbeiten am nationalen Großsprachenmodell werden mit dem Bilger-Modell der TÜBİTAK sowie durch die Beiträge der T3-Stiftung Baykal und Habelsan entschlossen fortgesetzt. Darüber hinaus kündigte Erdoğan an, dass mindestens 10 Milliarden Dollar für KI-Infrastrukturen bereitgestellt und gemeinsam mit der Organisation der TOK-Staaten ein übergreifendes großes Sprachmodell für türkische Sprachen entwickelt werden sollen. Das wirtschaftliche Ziel verkündete der Präsident abschließend mit den Worten, dass der Mehrwert, den die mobilisierten Ressourcen generieren, werden 1 Billion Lira übersteigen wird. Man werde Türkei gemeinsam zu einem der Vorreiterländer im Zeitalter der künstlichen Intelligenz machen und das Türkei-Jahrhundert gleichzeitig zum Jahrhundert der digitalen Produktion werden lassen. Nach Worten von US-Präsident Donald Trump soll am heutigen Sonntag Abkommen zur Beendigung des Krieges mit dem Iran unterzeichnet werden. Doch der Iran widersprach dieser Erklärung von Trump und teilte mit, dass an diesem Tag keine Unterzeichnung zu erwarten sei. Trump erklärte außerdem, dass die USA das eingereicherte Uran des Iran aufspüren und vernichten würden, sobald sich die Lage in der Region beruhigt habe. In einem Beitrag auf der Plattform True Social am Samstag schrieb Trump: Zu gegebener Zeit, wenn sich alles beruhigt hat, werden wir dank unserer schönen B-2-Bomber und unserer hervorragenden Piloten das in den Tiefen der mächtigen Granitberge vergrabene Nuklearmaterial holen. Ob in Iran oder in den USA, wir werden es auf ein niedriges Anreicherungsniveau bringen und vernichten. Trump wies darauf hin, dass die Unterzeichnung des Abkommens mit dem Iran geplant sei und erklärte, dass die Straße von Hormuz unmittelbar nach der Unterzeichnung für alle geöffnet werde. Trump sagte, die Unterzeichnung des Abkommens ist für morgen geplant. Unmittelbar nach der Unterzeichnung wird die Straße von Hormuz für alle geöffnet sein. Der Iran erklärte hingegen, dass das Memorandum of Understanding mit den USA nicht am Sonntag unterzeichnet werde, die Unterzeichnung jedoch in den kommenden Tagen erfolgen könne. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Ismail Bekai sagte, das Islamabad Memorandum of Understanding konzentriere sich auf die Beendigung des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon, während die Nuklearfrage in dieser Phase nicht behandelt werde. Trump hingegen behauptete, die Iran wolle nun keine Atomwaffen mehr. Wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, sagte Bekai, wir müssen abwarten, wann genau das Memorandum of Understanding unterzeichnet wird. Es wird morgen nicht unterzeichnet, aber die Möglichkeit, dass dies in den kommenden Tagen geschieht, darf nicht außer Acht gelassen werden. Bekai erklärte, unsere Verhandlungsdelegation hat nicht vor, in den nächsten 2 Tagen nach Genf oder an einen anderen Ort zu reisen. Wir müssen abwarten, bis der genaue Unterzeichnungstermin feststeht. Laut der offiziellen iranischen Nachrichtenagentur INA betonte Bekai, dass die Wahrscheinlichkeit einer Unterzeichnung des Abkommens in den kommenden Tagen sehr hoch sei.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich wiederholte seine Forderung, für jede aus dem Libanon auf Israel abgefeuerte Rakete 10 Gebäude im Stadtteil Dahir der libanesischen Hauptstadt Beirut zu zerstören. In einem Beitrag auf dem Social Media Konto X verwies Smotrich auf die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran und erklärte, man werde nicht zulassen, dass die Hisbollah die Situation ausnutze, um den Norden Israels anzugreifen. Smotrich, der forderte, dass als Reaktion auf jeden Raketen- oder Drohnenangriff auf Israel 10 Gebäude in Dahir bombardieren werden müssen, rief dazu auf, dies noch heute Nacht zu tun. Unterdessen teilte die israelische Armee mit, dass in einigen Siedlungen im Norden Israels aufgrund von Raketenangriffen aus dem Libanon Sirenen ertönten. In der Erklärung wurde angegeben, dass die Raketen auf israelische Truppen abzielten, die im Süden des Libanon im Einsatz sind. Und es hieß, dass bei dem Vorfall niemand verletzt worden sei. Zudem hatte die israelische Presse berichtet, dass am Morgen eine aus dem Libanon abgefeuerte Drohne die Grenze überflogen habe und deshalb in zwei Ortschaften im Norden Israels Sirenen ausgelöst worden seien. Als Reaktion auf schwere rassistisch motivierte Ausschreitungen in Nordirland haben mehrere tausend Menschen in Belfast gegen Rassismus demonstriert. Laut der Nachrichtenagentur PA hatte die Organisation Unite Against Racism die Kundgebung unter dem Motto Gemeinsam gegen Hass vor dem Rathausplatz organisiert. Die Demonstranten hielten ein paar Plakate etwa mit dem Aufschrift Rassisten geht nach Hause und euer Rassismus ist kein Patriotismus in die Höhe. Die nordirische Hauptstadt war am Dienstagabend nach einem Messerangriff von rassistischen Krawallen erschüttert worden. Hintergrund ist, dass ein Sudanese unter Tatverdacht steht. Randalierer zogen teils vermummt durch die Straßen und setzten mehrere Fahrzeuge in Brand, darunter einen Bus. Auch Wohnhäuser wurden angezündet, aus ihnen müssten Bewohner gerettet werden. Mehrere hundert Menschen hatten sich zuvor versammelt, um gegen Migranten und Einwanderung zu demonstrieren. Die Europäische Union startete am Montag die ersten Verhandlungen in den Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und Moldau. Alle Mitgliedstaaten haben zugestimmt, dass den ersten Verhandlungsblock im Rahmen der Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldau zu eröffnen, teilten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa am Freitagabend mit. Der Beginn der ersten Runde der Beitrittsgespräche sei eine Anerkennung der Entschlossenheit, des Mutes und der harten Arbeit, die beide Länder bei der Umsetzung von Reformen gezeigt haben, selbst angesichts enormer Herausforderungen, erklärten von der Leyen und Costa. Die EU-Erweiterung sei eine strategische Entscheidung, eine größere EU-Liga in einer von wachsender Unsicherheit geprägten Welt in unserem gemeinsamen Interesse. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erklärte nach der EU-Ankündigung, die Ukraine verteidige sich selbst und damit ganz Europa. Die Ukraine tue, was notwendig sei, und es ist wichtig, dass auch die EU ihr Wort hält, fügte Zelensky hinzu. Der Beginn der ersten Verhandlung sei eine bedeutende politische und moralische Unterstützung für unseren Staat und unser Volk. Auch Moldaus Präsidenten Maia Sandu begrüßte den Start der Beitrittsgespräche. Moldau sei bereit, die Gespräche über alle Verhandlungsthemen zu eröffnen. Wir haben unsere Arbeit gemacht und werden weiterhin Reformen liefern, erklärte Sandu. Die Schweiz stimmt über eine Begrenzung der Bevölkerungsanzahl auf 10 Millionen ab. Die Schweizer Bevölkerung geht an die Urnen, um über einen Vorschlag abzustimmen, der eine Begrenzung der Bevölkerungszahl des Landes auf 10 Millionen vorsieht. Dieser Schritt, der die Meinungsverschiedenheiten in der Einwanderungsfrage verschärft, wird von der rechtsgerichteten Schweizerischen Volkspartei unterstützt. Die Partei bezeichnet den Vorschlag als Nachhaltigkeitsinitiative, die darauf abzielt, den Druck auf den Wohnungsmarkt, die öffentlichen Dienste und die Umwelt zu verringern. Die Regierung, andere politische Parteien, Führungskräfte aus der Wirtschaft und Gewerkschaften bezeichnen die Regierung hingegen als Chaosinitiative. Die Gegner argumentieren, dass dieser Schritt Krankenhäuser und Hotels der personellen Unterstützung berauben und die Beziehungen zur Europäischen Union beeinträchtigen sowie das Land isolieren würde. Meinungsumfragen zeigen, dass 52% der Wähler gegen den Vorschlag sind, während 45% ihn unterstützen. Der Anteil der unentschlossenen Wähler bleibt jedoch weiterhin hoch. Gemäß dem Entwurf darf die Schweizer Bevölkerung bis 2050 nicht über 10 Millionen Einwohner hinauswachsen. Sollte die Bevölkerung 9,5 Millionen erreichen, sieht der Entwurf vor, dass die Regierung sofort Maßnahmen ergreift. Zu diesen Maßnahmen gehören die Begrenzung der Zahl der Personen, denen in der Schweiz Asyl gewährt wird, sowie die Aufhebung des Rechts auf Familienzuführung für ausländische Arbeitskräfte. Sollte die Bevölkerungszahl die 10 Millionen Grenze erreichen, müssten die von der Schweiz unterzeichneten Internetabkommen, insbesondere das Freizügigkeitsabkommen mit der EU, gekündigt werden. Meine Damen und Herren, Sie hatten Nachrichten.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Meine Damen und Herren, weiter geht es mit Musik. Sie hören Nazan Öncel mit dem Song Tuttum Bırakma.
Liebe Freunde der Stimme Türkiyes in nah und fern, mit einem herzlichen Merhaba und Hallo heiße ich Sie alle willkommen zur Briefkastensendung der deutschen Redaktion. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Geçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Das Wetter in Ankara, die Wetterkapriolen sind immer noch nicht zu Ende, aber es wird weiterhin wärmer. Heute ist es 25 Grad Celsius warm tagsüber und 16 in der Nacht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in der Woche zwischen 27 und 23 und nachts liegen die Temperaturen zwischen 18 und 14 Grad Celsius. Ich hoffe, Sie haben schönes Wetter mit angenehmen Temperaturen, liebe Freunde. Meine lieben Freunde, zu Beginn der Sendung will ich heute die Hörerfamilie der Stimme Türkiyes erneut auf Sendungen von SM Radio Dessau aufmerksam machen. Max Berger von SM Radio Dessau hat mir die folgenden Informationen geschickt. Hallo Ufuk. Die planmäßige Ausstrahlung der Sendung von SM Radio Dessau findet weiterhin auch am 14. Juni um 11 Uhr UTC auf 6095 kHz und 6070 kHz statt. Zusätzlich werden im Juni, Juli und August die planmäßigen Sendungen von SM Radio Dessau um 17 Uhr UTC auf 12.060, Kilohertz mit 100 Kilowatt aus Armenien wiederholt. Den detaillierten Sendeplan gibt es unter www.smradio-dessau.de. www.smradio-dessau.de. Dort werden auch Änderungen bekannt gegeben, sollte sich etwas kurzfristig ändern. Mit besten Grüßen, Max Berger. Empfangsberichte bitte an maxberger@smradio-dessau.de oder per Post an Max Berger in die Saalestraße 44 in 06846 Dessau. Ich wiederhole, Empfangsberichte bitte an maxberger@smradio-dessau.de oder per Post an Max Berger in die Saalestraße 44 in 06846 Dessau. Liebe Hörerfamilie, eine schöne Gelegenheit, SM Radio Dessau und Max Berger Team zu unterstützen. Schalten Sie am 14. Juni um 11 Uhr UTC die Sendung auf den Frequenzen 6095 und 6070 kHz ein und schicken Sie Empfangsberichte. Ich bedanke mich bei allen Freunden, die mitmachen, für die Unterstützung. Lieber Max Berger, hoffentlich schalten viele, viele Freunde die Sendungen von SM Radio Dessau ein. Ein lieber Gruß aus Ankara. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, unseren Briefkasten öffnen wir mit unserem lieben Freund Hans-Jörg Sondermann in Wilhelmshaven. Wir trinken unseren Tee oder Kaffee mit unserem lieben Freund. Heute bringe ich Eis mit. Wer mag Erdbeereis oder Schokoladeneis oder Limo? Oder etwas ganz anderes. Hans-Jörg Sondermann hat uns die folgenden Zeilen geschrieben. Liebe Frau Dr. Ufukietschem, beim Durchstöbern meines alten, ausgemusterten PCs bin ich über diese aus dem Jahr 2022 stammende E-Mail gestolpert. Als sehr aktiver Shortwave-Listener, aber fauler und schlechter Schreiber, möchte ich dies zum Anlass nehmen, mich bei Ihnen und Ihrem Sender für die vielen qualifizierten Beiträge bedanken, die ich in den vergangenen 4 Jahren oft nahe UKW-Qualität gehört habe. Mein erster Arbeitgeber hatte damals das Motto ausgegeben, mein Feld ist die Welt, welches ich mir damals zu eigen machen sollte, was ich auch habe. Daher ist es nicht überraschend, dass ich heute als Rentner immer noch an Gott und der Welt interessiert bin. Die Kurzwellennachrichten des TRTs über zum Beispiel den Nahen Osten, einem meiner früheren Reisegebiete, sind für mich immer noch eine wertvolle Grundlage für meine Meinungsbildung. Ihr Land, die Heimat vieler unserer Besatzungsmitglieder, habe ich als Seemann mehrfach besuchen dürfen. Ihr heutiger Hörerbriefkasten mit Ihrem Gesprächspartner Manfred Korn hat mich beim Thema Zukunft der Kurzwelle emotional berührt. Ich komme ja noch aus der Zeit, in der ein Weltempfänger die einzige universelle, sehr wertvolle Radiokommunikations- und Informationsquelle für mich war und mir unvergessliche, sehr emotionale Momente geschenkt hat. Zeiten ändern sich, hier zumindest leider. Heute sind Weltempfänger, Antennenanlagen so gut und preiswert wie nie zuvor. Allerdings sind die Hörangebote auf den Wellen in deutscher Sprache kaum noch vorhanden. Siehe Deutsche Welle. Wie kann man das ändern? Ich weiß es nicht. Normalerweise holt man junge Leute dort ab, wo sie sich bewegen und aufhalten. Habe ich versucht und bin damit selbst bei meinen Kindern gescheitert. Mein Ältester, heute Pauker an einer Penne, hat mich gerade beim gemeinsamen Dartspielen gefragt, ob ich wüsste, wie lange er überhaupt kein Radio mehr gehört hätte. Ich habe nur geantwortet, selber schuld. Aber hier liegt das wirkliche Problem. Es geht nicht nur um lange Welle, Mittelwelle, Kurzwelle, sondern um den Radiokonsum insgesamt. Diese Generation ist an den Konsum einer rasanten Bilderflut der neuen asozialen Medien gewohnt, in der Tonbeiträge eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Bilder werden vom Gehirn ja meist schnell, oft gedankenlos und oberflächlich verarbeitet. Textbeiträge hingegen fördern das Nachdenken über die Inhalte. Neudeutsch, Narrative oder Altdeutsch, Lügen fliegen viel eher auf. Ist das wirklich noch gewollt? Mit freundlichen Grüßen, Hans-Jörg Sondermann. Lieber Hans-Jörg Sondermann, vielen Dank für Ihren netten Brief. Sie bezeichnen sich als fauler und schlechter Schreiber, aber trotzdem haben Sie uns diesen Brief geschrieben und geschickt. Schön. Es freut mich, dass Sie sich über die aktuellen Entwicklungen auch im Nahen Osten bei der Stimme Türkiyes informieren. Und Sie haben auch Türkiye mehrmals besucht. Als Rentner haben Sie sicherlich mehr Zeit und unternehmen auch Auslandsreisen. Ist eine Türkiye-Reise in naher Zukunft geplant? Das hoffe ich sehr. Ja, und da wir bei Türkiye Reisen sind, freut es mich sehr, dass Sie das Gespräch mit unserem lieben Freund Manfred Korn in Stuttgart hören konnten, der ja Türkiye und TRT und damit auch die Stimme Türkiyes und unausweichlich auch die deutsche Redaktion besucht hat. Ich habe mich sehr gefreut, Manfred persönlich kennenlernen zu dürfen. Ein Highlight in meiner Karriere als Moderatorin. Lieber Hans-Jörg Sondermann, ich sage in der Briefkastensendung, die ich schon seit mehreren Jahren moderiere, immer wieder, dass ich zu den Dinosaurierinnen der Kurzwelle gehöre. Ich gehöre nicht nur in der deutschen Redaktion, sondern auch im Auslandssender inzwischen zu den Dienstältesten. Darauf bin ich sehr stolz, auch wenn das von einigen Stellen nicht so gesehen und angesehen wird. Ja, leider gibt es inzwischen auch nicht mehr so viele Radiostationen, die in deutscher Sprache senden. Schade eigentlich, wirklich. Leider zeigen auch junge Menschen kein Interesse mehr an Radiosendungen. Sie teilen den Tag lieber mit dem PC oder Handy. Für die jungen Menschen ist es kein Problem, ihre Hausaufgaben zu machen und gleichzeitig ein Computerspiel zu spielen oder an ihrem Handy auf Videos zu schauen, die nicht mal interessant, ja sogar doof sind, und obendrauf auch uns zu antworten, wenn wir sie etwas gefragt haben. Unsere Generation, die Manuel-Generation, wenn ich uns so bezeichnen darf, hat erst die Hausaufgaben gemacht, dann gespielt, und wenn wir uns mit jemandem unterhielten, dann haben wir sonst nichts gemacht. Wir waren immer auf das konzentriert, was wir gerade gemacht haben. Lieber Hans-Jörg Sondermann, ich hoffe, Sie schalten uns öfter ein und schreiben uns auch öfter. Vielen Dank für den leckeren Tee und Kaffee. Ich hoffe auch, das Eis hat uns allen geschmeckt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Wilhelmshaven und bleiben Sie gesund, lieber Hans-Jörg Sondermann. Meine lieben Freunde, unsere nächste Station ist heute Gera. Hier wartet unser lieber Freund Michael Lindner auf uns. Unser lieber Freund schreibt uns: Am Ende jedes Tunnels wartet Licht. Liebe Ufuk, wie dir bereits der Briefkopf verrät, geht es heute um das Thema Tunnel, das mich immer wieder aufs Neue fasziniert. Diese beeindruckenden Bauwerke erfüllen vielfältige Zwecke und wurden bereits in der frühen Steinzeit von Menschenhand angelegt. Eine der bekanntesten antiken Ingenieursleistungen ist der Tunnel des Eupalinus auf Samos aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Natürlich hat sich die Technik des Tunnelbaus seither rasant weiterentwickelt, sodass heute Tunnel sogar ganze Kontinente miteinander verbinden, damit ich auch schon in der Türkiye bzw. in Istanbul angekommen, wo derzeit gleich zwei Tunnel unter dem Bosporus Europa mit Asien verbinden. Im Bau befindet sich zudem ein dritter Tunnel, der mit seinen drei Ebenen wohl das spektakulärste Tunnelprojekt in Türkiye darstellt. Mich würde sehr interessieren, wie weit die Bauarbeiten inzwischen vorangeschritten sind, ob das Projekt im Zeitplan liegt und ob am Bau auch ausländische Unternehmen beteiligt sind oder ob er vollständig in türkischer Hand liegt. Außerdem würde ich gern wissen, ob der Istanbul-Tunnel nach seiner Fertigstellung frei befahrbar sein wird oder ob Mautgebühren erhoben werden. Über einige detaillierte Informationen würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank für deine Recherchen. Beiliegend wieder einige Empfangsberichte verschiedener Sprachdienste. Mit lieben Grüßen aus Gera, dein treuer Hörerfreund Michael. Weißt du, liebe Ufuk, wo der älteste Autotunnel der Welt liegt? Es ist der Schwabtunnel, 1896, 7125 Meter und liegt, wie der Name erahnen lässt, in Stuttgart. Lieber Michael Lindner, du bist nicht nur ein Tunnelfan, nein, du bist ein Fan von alten Stadtmauern, Brücken, Staudämmen, alten Bauten, Straßen, Denkmälern und so weiter. Ich finde es sehr toll. Ich habe mir natürlich im Internet Fotos, Texte und Videos zu dem Tunnel Eupalinus und dem ältesten Autotunnel Schwabtunnel in Stuttgart angeschaut und gelesen. Toll, danke für diesen Hinweis. Nun zu deiner Frage. Dritter Istanbul-Tunnel. Der dreistöckige große Istanbul-Tunnel, der in Istanbul gebaut werden soll, ist nach Marmaray und Avrasya-Tunnel das dritte Tunnelprojekt, das unter dem Bosporus verlaufen wird. Dieses Megaprojekt, das sowohl eine Straßenverbindung für Hin- und Rückfahrt als auch ein Schnellmetrosystem in einer einzigen Tunnelröhre vereint, soll im Jahre 2028 fertiggestellt werden. Streckenverlauf des Projekts Injil-Södl-Çeşme, die insgesamt 30,2 Kilometer lange Strecke, wird aus 15 Stationen bestehen. Die Länge der Bosporus-Querung, die die beiden Kontinente miteinander verbindet, beträgt 6,5 Kilometer. Es wurde festgestellt, dass die bestehenden Verkehrssysteme der Megastadt Istanbul die bis zum Jahre 2040 entstehende Nachfrage beim Übergang zwischen den beiden Stadtseiten nicht mehr bewältigen können. Vor diesem Hintergrund entstand mit einem ganzheitlichen Projektansatz der dreistöckige große Istanbul-Tunnel, ein modernes, technologisches und ästhetisches innerstädtisches Verkehrsprojekt mit hoher Transportkapazität, das in die bestehenden öffentlichen Verkehrssysteme integriert werden soll. Als Hauptziele wurden festgelegt, die beiden Stadtseiten durch eine Straßenverbindung miteinander zu verbinden, das Projekt in andere innerstädtische Schienensysteme zu integrieren und Straßen- sowie Metroverkehr in einem einzigen Projekt zu vereinen. Im gigantischen Tunnel mit einer Länge von 4,5 Kilometer und einem Durchmesser von 16,8 Meter, der unter dem Bosporus verlaufen wird, befinden sich eine zweistöckige Straße mit jeweils 2x2 Fahrspuren für Hin- und Rückfahrt sowie ein zweigleisiges Metrosystem. Im Rahmen des Projekts sind eine 31 Kilometer lange Metrostrecke mit 14 Stationen sowie eine 16,5 Kilometer lange Straßenverbindung vorgesehen. Die Station im 350 Meter langen Halic-Abschnitt der Metrostrecke wird mithilfe der abgesenkten Röhrentechnik unter Wasser gebaut. Chinesische Partnerschaft, die türkische Gama Holding sowie eines der größten Bauunternehmen der Welt, das chinesische Unternehmen China Construction Third Engineering Bureau Co. und CICG haben in der Vergangenheit eine Absichtserklärung für die Investition und den Bau des Projekts unterzeichnet. Italienische und niederländische Unternehmen, in den früheren Phasen der Ingenieur- und Machbarkeitsausschreibungen des Projekts, waren zudem internationale Ingenieurfirmen wie Technimont Civil Construction SPA, Italfair SPA, Syntagma SRL sowie das niederländische Unternehmen Arcadis beteiligt. Nach Fertigstellung des Projekts wird die Straßenverbindung vom Hastal-Knotenpunkt auf der europäischen Seite bis zum Çamlık-Knotenpunkt auf der anatolischen Seite in 14 Minuten erreichbar sein. Die Fahrt mit der Metro von İncirli nach Södl-Çeşme wird 45 Minuten dauern. Es wird erwartet, dass täglich 1,2 Millionen Fahrgäste die Strecke nutzen werden. Und deine letzte Frage zum dritten Istanbul-Tunnel: konnte ich keine Informationen zur freien Befahrbarkeit und Mautgebühren finden. Aber die vorherigen Istanbul-Tunnel sind nicht frei befahrbar. Für alle Fahrzeuge müssen Mautgebühren bezahlt werden. Daher nehme ich an, dass dies auch für den dritten Istanbul-Tunnel gültig sein wird. Dann bedanke ich mich für die Empfangsberichte in Paşto, Türkisch, Arabisch, Dari, Persisch, Chinesisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Französisch, Usbekisch, Bulgarisch, Englisch und Italienisch. Vielen Dank auch für das Foto Straßenbahnen der Städte Erfurt, Dresden, Leipzig, Halle und Chemnitz und die Informationen zum gesamten Straßenbahnnetz Mitteldeutschlands, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die kann ich leider aus Zeitgründen nicht vorlesen. Und vielen Dank auch für das Faltblatt der Deutschen Post, Neuerscheinungen, erstes Quartal 2026. Ich habe bereits die Briefmarken Wuppertaler Schwebebahn, Super Super Blumengruß, Luise von Preußen, 80 Jahre Stadt Hamm auf Briefumschlägen gesehen und bewundert. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Gera und bleib gesund, lieber Michael Lindner. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, jetzt sind wir in Hildesheim und besuchen unseren lieben Freund Nuri Streichert. Unser lieber Freund schreibt uns: Hallo liebe Ufuk, leider konnte ich am Donnerstag den Hörerbriefkasten nicht hören, weil Leo leider mit Magen, Darm nach Hause geschickt wurde und am Donnerstag zu Hause war. Natürlich habe ich auf ihn aufgepasst, weil Norbert zur Arbeit musste. Leos Oma war in Berlin, hatte sich ein Musical angeschaut und konnte nicht rechtzeitig zurück sein, und Leos Opa wollte Norbert nicht fragen. Da fehlt mittlerweile Vertrauen. Nachdem ich Leo mit Tee versorgt habe und ihm Brötchen gemacht habe, ging es ihm schon so gut, dass er heute am Freitag wieder zur Schule konnte. Leider nicht mit dem Bus wie normal, da bei uns die Busse mal wieder streiken, also durfte er heute erstmals mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Es war wieder ein schönes Interview mit Manfred Korn. Es hat Spaß gemacht, reinzuhören. Was ich gerne mal besichtigen würde, wäre die Hagia Sophia oder die Ausgrabungsstätten von Troja. Leider wird das aus Geldmangel nichts. Als ich gestern Abend nach Hause kam, ließ sich mein PC nicht starten. Ich dachte schon, mein Rechner hätte den Geist aufgegeben, aber des Rätsels Lösung lag in der Dreiersteckdose. Ich dachte zunächst, ich wäre auf den Kippschalter gekommen, aber auch da passierte nichts. Die Leuchte am Kippschalter funktionierte auch nicht. Also habe ich eine Ersatzsteckdose angeschlossen. Jetzt läuft der Rechner wieder und ich habe die defekte Steckdose entsorgt. Einen Dank kann ich schon an Agnes Rieger und Eckhard Röscher geben. Ich schrieb sie ja an, weil ihre beiden Namensvorschläge ausgewählt wurden. Beide Sendungen habe ich aufgezeichnet. Beide Sendungen haben Überraschungsmoderatoren. Ich muss sagen, die Aufnahme hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Hörer haben auch Spaß daran und können lachen. Ich schicke dir mal die Links, damit du sie jetzt schon anhören kannst, mit. Auch schicke ich dir mal zwei Karten, die nicht ich gemacht habe. Sie wurden dieses Mal viel mehr von Leo erstellt. Allerdings sind die Karten für ein neues Projekt, das demnächst kommen soll, gemacht. Aber demnächst berichte ich mehr darüber. Liebe Grüße, Nuri. Lieber Nuri Streichert, ich hoffe, dass es dem lieben Leo jetzt viel besser geht und er keine weiteren Magen- und Darmbeschwerden mehr hat. Ich finde es toll, dass der liebe Leo mit dem Fahrrad zur Schule fährt. Lieber Nuri, es freut mich, dass du das tolle Gespräch mit Manfred Korn hören konntest. Er ist ein richtiger Kurzwellenhörer, der sich für den Erhalt der Kurzwelle einsetzt. Lieber Nuri, du hast recht, Hagia Sophia ist einmalig und Troja habe ich in der Vergangenheit auch ein paar Mal besucht, als Manfred Kaufmann, der von seinen Kollegen und Mitarbeitern Osman Bey genannt wurde, Leiter der Troja-Ausgrabungen war. Lieber Nuri, ich bin mir sicher, dass die Sendungen mit den Songwünschen von Eckhard Röscher und Agnes Rieger vielen Hörern großen Spaß gemacht hat. Ich habe mir die Sendungen natürlich angehört und bin begeistert. Die Songs Sound of Silence, San Francisco und auch die japanische Musik haben mir sehr gefallen. Vielen Dank dir und Eckhard Röscher und Agnes Rieger. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Hildesheim und bleib gesund, lieber Nuri Streichert. Liebe Freunde der Stimme Türkis, jetzt sind wir in Bad Harzburg und besuchen unseren lieben Freund Walter Grube, der vor kurzem mit seiner lieben Frau Katrin Türkis besucht hat. Mehr dazu gibt es gleich. Zunächst seine Kurzdaten zum Empfang unserer Mittagssendung, 24. Mai, 11.30 Uhr UTC, 45444 SIMPO, Signalstärke S9+, Empfänger JaESO FRG 8800, mit JaESO FRT 7700 und Teleskopantenne. Unser lieber Freund Walter Grube schreibt uns: Sehr geehrte Frau Dr. Ufuk Getchem, mit großem Interesse habe ich die Sendung mit dem Interview Manfred Korn gehört. Während unseres Urlaubes im Raum Antalya hatten wir ähnlich gute Erfahrungen mit den Menschen in Türkiye gemacht. Das Umarmen. Einige Male haben wir alte Bekannte bei unserem Wiedersehen im Hotel oder unterwegs umarmt. Zwei weitere Hotelgäste, die das erste Mal in Türkei und im Urlaub waren, nahmen wir teilweise auf unseren Erkundungen mit. Am 15. Mai sind wir nach 14 Tagen Urlaub wieder zu Hause angekommen. In dieser Zeit hatte sich das Wetter vom Aprilwetter zum sommerlichen Wetter mit mehr als 25 Grad beziehungsweise 16 Grad in der Nacht gebessert, das Meer hatte um 17, 18 Grad Temperatur. Überall wurden wir freundlich und herzlich von den Einheimischen begrüßt. Auch ein paar Worte in türkischer Sprache helfen, den Kontakt zu beginnen. Einmal las ich ein Plakat zu einem Musikfestival in Antalya am Straßenrand von Murat Pasha. Schnell kam ein älterer Herr, der mir das Plakat ins Deutsche übersetzen wollte. Im Straßenbild sah ich bedeutend mehr Radfahrer und Mountainbike-Fahrer als im letzten Jahr. teilweise für uns undenkbar, fuhren sie auf der belebten Schnellstraße am seitlichen Rand der Fahrbahn. Ähnlich wie in Ankara gibt es für die Fahrten mit Straßenbahn, Linienbus die Antalya-Card. Eine Busfahrt, egal wie weit auf einer Linie, kostet zurzeit je Person 42 türkische Lira. Der Linienbusfahrer nimmt kein Bargeld an. Auch ein Bus im Museum, Filmmuseum Antalya oder mit der Seilbahn kann darüber bezahlt werden. Die Antalya-Card kann an bestimmten Haltestellen am Automaten mit Bargeld aufgeladen werden. Gern sind wir auch mit dem Taxi von Antalya aus in die Umgebung gefahren. Den Preis habe ich vor der Fahrt ausgehandelt und bezahlt. Circa 1000 Lira für 35 Kilometer Fahrt sind die Fahrtkosten. Wenn der Fahrer noch türkische Musik spielt, gibt es auch ein kleines Trinkgeld. Leider wurde im Fünf-Sterne-Hotel wenig türkische Musik gespielt. Wir sind gern an den Strand, zur Bar oder auf den Steg gegangen, um einheimische Musik zu hören. Im Hotelrestaurant wird internationale Musik gespielt. Man fühlt sich wie in New York. Die Essensversorgung war top. Rund um die Uhr gab es zu trinken und zu essen. Der Ayran durfte nicht fehlen. Trotz gestiegener Preise für die Hotelübernachtung im Vergleich zum letzten Jahr um ca. 30% würden wir gern im Herbst wiederkommen. Uns begegneten freundliche Leiharbeiter aus Kirgisistan und Indonesien. In ca. 3 Kilometer Entfernung zum Hotel in Kundu befindet sich das TRT-Studio in Lara. Ein großes Schild weist auf die Straße zu TRT hin. Eine Buslinie führt auch dorthin. Gern möchte ich dort bei einem der nächsten Besuche vorbeischauen. Ist ein Besuch bei TRT Lara möglich? Die App Moovit hilft beim schnellen Finden von Buslinien zu anderen Orten, dem aktuellen Standort des Busses und den Abfahrtzeiten. Auch stand wieder der obligatorische Besuch des Hauptpostamtes Antalya für den Kauf von Briefmarken an. Es geht wie im deutschen Jobcenter zu. Der Kunde zieht eine Nummer und diese wird dann aufgerufen. Eine Ansichtskarte oder einfacher Brief nach Deutschland kostet zurzeit 90 türkische Lira. Da wir durch die zahlreichen Besuche die Sehenswürdigkeiten von Antalya kennen, gehen wir gern Wege abseits des Tourismus. Meine Frau Katrin und ich kommen gern wieder. Vielleicht besuchen wir auch einmal Ankara. Leider gibt es keine Flugverbindung von Hannover nach Ankara. Wir werden nachschauen, ob es Flüge von Leipzig, Berlin oder Erfurt gibt. Zum Thema Olivenbäume in Palästina empfehle ich noch das Buch von Esther Breuer, Frühling im Dattelnfeld, Palästina, 1946 bis 48, Rockstuhl Verlag, Bad Langensalza. Liebe Grüße, Ihr Hörer Walter Grube. Lieber Walter Grube, es freut mich, dass Sie das Gespräch mit Manfred Korn hören konnten. Es freut mich auch sehr, dass Sie und der liebe Manfred schöne Erlebnisse mit nach Hause genommen haben. Da Sie und Ihre liebe Frau Katrin schon fast jedes Jahr Türkei besucht haben, sind Sie beide inzwischen ja richtige Türkei-Kenner geworden. Daher finde ich es super schön, dass Sie auch neue Türkei-Urlauber mit auf Ihre Erkundungsreisen genommen haben. Zurzeit ist mein lieber Kollege Hakan in Alanya. Auch er schrieb mir, dass das Wetter sehr schön ist. Lieber Walter, es freut mich, dass auch das Essen schmackhaft war. Konnten Sie denn auch Aşure probieren? Zu Ayran sagt man, dass Ayran nach Fleischgerichten gut für die Verdauung ist. Lieber Walter, ich habe mal rumgefragt und man sagte mir, dass man die TRT-Studios in Lara besuchen kann. Also beim nächsten Mal unbedingt die TRT-Studios in Lara besuchen. Dann bedanke ich mich für den Buchtipp Frühling im Dattelnfeld von Esther Breuer. Ich bin gespannt, ob auch andere Freunde in der Hörerfamilie das Werk schon kennen und ob der eine oder andere das Buch auch kaufen und lesen will. Liebe Katrin, lieber Walter Grube, ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß mit unseren Sendungen, liebe Grüße nach Bad Harzburg und bleibt gesund, ihr Lieben. Meine lieben Freunde, wollen wir jetzt unsere liebe Freundin Martina Pohl in Überlingen besuchen? Unsere liebe Freundin hat uns ihren Mai-Empfangsbericht mit Hörerbrief geschickt. Zunächst die Kurzdaten zum Empfang. Empfänger Texon PL 660 mit eingebauter Teleskopantenne. Datum 18. Mai, 11.30 Uhr UTC, SIMPO 43443. Technische Bemerkungen, Rauschen und kleinere Störsignale machen sich bemerkbar. Und die liebe Martina schreibt uns: Liebe deutschsprachige Redaktion, herzlichen Dank für die schöne QSL-Karte mit dem Burgmotiv und dem beigelegten Frequenzplan. Liebe Ufuk, danke für die Beantwortung meiner Frage in der Hörerpostsendung. Das Interview mit Manfred Korn hat mir auch gut gefallen. Im Tagebuch Palästina wurde der Olivenbaum als eine wichtige Lebensgrundlage der Palästinenser genannt und der Olivenzweig, der für Widerstand gegen Unrecht und Unterdrückung steht. Dabei musste ich an ein Umschlagbild eines Buches denken, das vor ein paar Jahren von einer profunden Kennerin des Nahen Ostens geschrieben wurde. Dies zeigte eine verzweifelte ältere Frau, die mit ihren Händen den zerstörten Olivenbaumstamm umklammerte. Der in Schaffhausen geborene Schriftsteller Ralf Dudli hat ein kleines Büchlein über die Kulturgeschichte der Olive geschrieben. Mit ein paar Sätzen wird darin auch das Vorgehen Israels wegen der Olivenbäume behandelt. Ich zitiere: Jedes Jahr findet von November bis Februar die Olivenernte im Westjordanland statt, die für die Palästinenser nicht nur von wirtschaftlicher Bedeutung ist, sondern für den Zusammenhalt der Familien eine wichtige symbolische Rolle spielt. Militante israelische Siedler sägen gerade in dieser Zeit vermehrt Olivenbäume von Palästinensern um, verstümmeln oder verbrennen sie. Seit Urzeiten ist Olivenbaumfrevel ein wirksames Mittel, dem Gegner empfindlich zu schaden. Es dauert Jahrzehnte, bis er sich vom wirtschaftlichen Schaden erholt. Neulich waren wir bei einem Lebensmittelladen, der auch Pflanzen anbietet. Draußen hatte dieser drei größere Olivenbäume, die in breiten, schweren Kübeln standen, zum Kauf angeboten. Fast 800 Euro pro Stück. Viele Grüße, Martina. Liebe Martina Pohl, vielen Dank für deinen detaillierten Empfangsbericht, den wir mit unserer MyQSL-Karte bestätigen. Ich hoffe, die QSL-Karte gefällt dir. Liebe Martina, es freut mich sehr, dass du das Gespräch mit Manfred Korn hören konntest. Es ist leider schon lange her, dass wir einen Gast im Studio hatten. Der letzte Freund, der uns besucht hatte, war Dr. Stefan Lipsius, wenn ich mich recht erinnern kann. Und auch dieser Besuch liegt inzwischen ein paar Jahre zurück. Deshalb habe ich mich wirklich sehr über den Besuch von Manfred gefreut, auch weil er sich für den Erhalt der Kurzwelle einsetzt. Liebe Martina, ein Olivenbaum wächst nicht so schnell. Ein Olivenbaum gibt seine ersten Früchte, also Oliven, erst nach 3 bis 5 Jahren, bis ein Olivenbaum voll ausgereift ist und seinen Vollertrag erreichen kann, vergehen mindestens 10 bis 12 Jahre. So gesehen braucht also ein Olivenbaum mindestens 10 bis 12 Jahre. Ja, und Israel schadet durch die Zerstörung von Olivenbäumen nicht nur den Palästinensern, sondern auch der Weltwirtschaft und der Umwelt. Aber Israel darf das. Für jeden Bauern ist jeder Baum wie sein eigenes Kind. Liebe Martina, ich danke dir für deinen Kommentar, wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße an deine Lieben und nach Überlingen und bleib gesund, liebe Martina Pohl. Liebe Hörerfamilie, jetzt kommen die Briefe von unseren Freunden in Kurzform. Franz Schanzer, Niederschrems, Österreich, Empfangsbericht der RT Ankara, 28. Mai, 11.30 Uhr UTC. Simpo 54544 RX Uniden CR 2021 mit Aktivantenne. Ja, so leichtes Feeling. Wertes Team von Radio TRT Ankara, liebe Ufuk, ich übersende heute wieder einen Empfangsbericht bei sehr gutem Empfang und interessanten Hörerberichten. Der Empfang war wieder gut, bei uns herrscht sommerliches Wetter, die Temperaturen haben die 30 Grad Marke erreicht. Nachts hat es 15 Grad, es wäre wieder Zeit, wenn es regnen würde. Die Felder brauchen schon dringend Wasser. Manche Landwirte haben schon mit den Mähen der Wiesen begonnen, aber für uns gilt es demnächst, dass Jacuzzi im Garten aufzustellen und darin kühlende Erfrischung zu suchen. Das Wetter soll ja noch so bleiben. Aber wenn ich so deine Wetterdaten von Türkiye vergleiche, dann sind diese ja fast identisch. Ich wünsche alles Gute und Gesundheit. Mit freundlichen Grüßen, Franz Schanzer. Bernd Seiser, Ottenau. Merhaba, liebe Ufuk. Auch heute sende ich euch wieder meinen Empfangsbericht zu Empfänger Grundig Satellit 700 mit Teleskopantenne. Am 28. Mai hörte ich die deutschsprachige Sendung von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr UTC mit Simpo 34343. Bitte bestätige meinen heutigen Bericht mit eurer MyQSL-Karte. Herzliche Grüße zum Opferfest an die gesamte Redaktion. Kurban Bayram Nuzm Mübarek Olsun Bernd. Und am 4. Juni hörte der liebe Bernd die deutschsprachige Sendung von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr UTC mit Simpo 34333. Und dann hat der liebe Bernd noch einen Hinweis geschickt, liebe Freunde, bitte notieren Sie. Hinweisen möchte ich, schreibt er, auf die Teams-Hörer-Club-Unterhaltung am Samstag, 13. Juni ab 18 Uhr UTC. Also 13. Juni, Samstag ab 18 Uhr UTC, die Teams-Hörer-Club-Unterhaltung. Ein lieber Gruß geht an unseren lieben Freund Siddhartha Bhattacharya nach Indien. Er hat unsere Mittagssendung zwischen 6. und 11. April mit SIO 433 empfangen. Sein Empfänger ist ein X-Data 808 mit Loop-Antenne. Weitere Post haben wir erhalten von Jochen Christ in Blaustein und Gerard Kopal in Almere, Niederlande. Liebe Freunde, eure Briefe kommen nächste Woche. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, einen weiteren Hinweis habe ich noch. Am Freitag, 12. Juni, strahlen wir ein Interview mit der Fußballspielerin Frau Kevser Gündoğdu aus. Sie spielt Fußball bei Türkiyespor Berlin und ist Mitglied der türkischen Frauennationalmannschaft. Also unbedingt am 12. Juni die Stimme Türkiyes einschalten. Sollten Sie die Sendung verpasst haben, wird sie am 16. Juni, also Dienstag, wiederholt. Ja, meine lieben Freunde, damit will ich mich für diese Woche von Ihnen verabschieden. Wünsche allen Freunden alles, alles Gute, Glück und Gesundheit bis zur nächsten Briefkastensendung nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit und auf der gleichen Frequenz. Vergessen Sie nicht, die Briefkastensendung wird am Sonntag wiederholt. Die Sendung wurde von Ufuk Geçim moderiert. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und Hoşça kalın.
Briefkasten.
Tagebuch Palästina.
Was die Welt in Palästina sieht, scheint immer dasselbe zu sein. Zerstörte Gebäude, aufsteigender Rauch, Sirenengeheule und Meldungen über Tote in den Nachrichten. Doch das eigentliche Leben beginnt in den stillen Momenten, wenn die Kameras nicht mehr laufen und die Reporter weiterziehen. Palästina ist nicht nur ein Ort des Leides und der Trauer. Trotz all seiner Schwere findet das Leben dort immer wieder einen Weg, weiter zu fließen. Die Menschen versuchen nicht nur zu atmen und zu überleben. Sie kämpfen darum, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Vielleicht klammern sie sich gerade deshalb stärker an das Leben als viele andere Menschen, weil sie täglich mit den härtesten Realitäten der Welt konfrontiert sind. Mit den ersten Sonnenstrahlen des Tages bildet sich vor einer Bäckerei in Gaza bereits eine lange Schlange. Während die Menschen über alltägliche Angelegenheiten ihres Landes sprechen, verbreitet sich der Duft von frisch gebackenem Brot bis ans Ende der Straße. Zur gleichen Zeit werden in einem kleinen Geschäft in Jerusalem Kaffeebohnen gemahlen. In Nablus steigt der Duft von frisch gebrühtem Kaffee auf. Ein Duft, der oft viel wirklicher erscheint als all die Kriegsnachrichten im Fernsehen. Anderswo sind bereits viele unterwegs zu den Kontrollpunkten im Westjordanland. Sie wissen genau, dass sie dort stundenlang warten müssen. Dennoch vergessen sie nicht, ihren Kindern beim Verlassen des Hauses über die Haare zu streichen. Oder beim Abschied zu sagen, pass auf dich auf. Denn genau in diesen kleinen Gesten zeigt sich die Widerstandskraft des Lebens. Manchmal fällt der Strom aus und bleibt für Stunden weg. Doch selbst in dieser tiefen Dunkelheit sitzt irgendwo ein junger Mensch und lernt. Er versucht, seine Unterlagen und Notizen im Licht einer Kerze oder im schwachen Schein seines Mobiltelefons zu lesen. Andere nutzen eben dieses Telefon, um ihre Stimme über die sozialen Medien in die Welt hinauszutragen. In solchen Momenten wird klar, manche Lichter erlöschen nicht, selbst wenn der Strom ausfällt. Dann erklingen plötzlich fröhliche Kinderstimmen aus einer Seitenstraße. Zwei Steine dienen als Tropfpfosten und die Kinder jagen einem alten, halb aufgepumpten Ball hinterher. Selbst unter den schwersten Schlagzeilen der Welt findet die Kindheit immer noch einen kleinen Raum zum Spielen. Genau hier liegt das große Geheimnis Palästinas. Die Menschen halten an ihren alltäglichen Gewohnheiten fest, um das normale Leben nicht vollständig zu verlieren. Ein Frühstück am Morgen, ein gemeinsames Abendessen mit der Familie oder ein Glas Tee auf dem Balkon werden zu einem letzten Stück Heimat, das ihnen geblieben ist. Am Abend kehrt neues Leben auf die Straßen zurück. Trotz Mangel und Entbehrungen strömt der Duft frisch gekochter Speisen aus den Fenstern der Häuser. Oft werden diese Mahlzeiten an großen Tischen gemeinsam mit Nachbarn geteilt. In Palästina ist das Teilen nicht nur eine alte Tradition, sondern auch eine Form des Zusammenhalts und des Überlebens. Am späten Nachmittag sieht man Familien in Gaza zum Meer gehen. Für einige Minuten möchten sie die Realität ihrer eingeschlossenen Welt vergessen und ihre Füße in die kühlen Wasser des Mittelmeers tauchen. Während die Kinder mit den Wellen spielen, richten die Erwachsenen ihren Blick lange auf den Horizont. Für manche Menschen bedeutet schon der Blick auf die Horizontlinie, Freiheit zu atmen. Plötzlich ertönt aus einer Straße lautes Jubeln. Nicht wegen einer traurigen Nachricht, sondern wegen einer Hochzeit. Es mag kein Strom geben. Die Straßen mögen im Dunkeln liegen. Und niemand weiß, was der nächste Tag bringen wird. Dennoch finden Hochzeiten statt und die Menschen tanzen gemeinsam. Denn oft bewahren Menschen ihren Glauben an die Zukunft durch ihre gemeinsamen eigenen Lieder. Palästina zu verstehen bedeutet nicht nur die Zahl der Bomben zu zählen, die vom Himmel fallen. Palästina wirklich zu verstehen bedeutet, die Menschen zu sehen, die selbst zwischen Trümmern und zerstörten Häusern nicht aufhören, das Leben zu verteidigen. In den Augen der Welt mag Palästina nur eine traurige Schlagzeile sein. Doch genau in diesem Augenblick bereitet vielleicht jemand in der kleinen Küche eines zerstörten Hauses noch immer Tee zu. Und genau das ist es, was ein Volk aufrecht hält. Die Beharrlichkeit des Lebens, das trotz aller Zerstörung weitergeht. In der nächsten Folge werden wir die Geschichten derjenigen kennenlernen, die auf diesem Land den höchsten Preis für die Freiheit bezahlt haben.
Tagebuch Palästina. Abschluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat auf dem türkischen KI-Gipfel im Veranstaltungszentrum Tersan İstanbul richtungsweisende Erklärungen abgegeben. Die Europäische Union startet am Montag die ersten Verhandlungen in den Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und Moldau. Die Schweiz stimmt über eine Begrenzung der Bevölkerungszahl auf 10 Millionen ab. Mein Name und somit die deutschsprachige Sendung von TRT Zwende. Die Sendung wurde von Murat Gökmen moderiert. Mit dem Mund Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiedersehen.
Leyer, Türkiye'nin ses radyosu. Gipleyer, Türkiye'nin ses radyosu.